Wir wollen heute sprechen über das Thema unser Recht auf Liebe. Es ist mir aufgefallen, dass die Menschen von heute schrecklich eng beieinander wohnen. Was ist in das Weissach hier an Menschen schon hineingeströmt seit dem Krieg, nicht? Und in den Großstädten im Ruhrgebiet, da wohnen wir beieinander wie die Sardinen in der Sardinenbüchse. Und je enger wir aufeinander wohnen, desto einsamer werden die Menschen. Desto einsamer werden sie. Etwas merkwürdig. Da sagt mir ein Junge, ich habe keinen Menschen, mit dem ich mich richtig aussprechen könnte. Mein Vater, auch der kümmert sich wenig um mich. Meine Mutter hat keine Zeit. Man hat Arbeitskameraden, mit denen redet man nur oberflächliche Sachen. Eheleute leben todeinsam nebeneinander her. Und dabei ist unser Herz, jedes Herz, so unsagbar liebebedürftig. Es gibt kein Menschenherz, das nicht schreit nach Kontakt, nach Verbindung mit Menschen, nach Liebe. Und nun sehen Sie, diese unsere Liebebedürftigkeit und Einsamkeit verbündet sich nun mit der stärksten Macht im Leben des Menschen. Die stärkste Macht im Leben des Menschen ist der Geschlechtstrieb. Da kann man das sagen. Da stehen Sie überall. Macht kein Experiment an dem Zeug da hinten, bitte. Werde ich noch gehört? Ich habe den Eindruck, das läuft nicht mehr richtig. Wo hört man nicht? Überall. Junge, Junge, da hinten darf man keiner rumkrabbeln. Diese unsere Einsamkeit und unsere Sehnsucht nach Liebe und Verstehen verbündet sich mit dem Geschlechtskrieg und sucht nun auf diesem Wege Erlösung aus der Einsamkeit. Sucht auf diesem Wege Liebe. Ich kenne Mädels, die haben 5, 6, 7, 8 Freunde nacheinander. Du kannst sagen, das ist ein ganz dummes, oberflächliches Ding, kann ich natürlich sagen. Ich kann aber auch sagen, armes Menschenkind. Du rast in Verderben hinein, aus lauter Verlangen. Wer stillt mein Liebesbedürfnis? Wer tröstet mein Herz? Wer erlöst mich aus der Einsamkeit? Und so kommt es, dass gerade unsere Zeit, die, wie die Ärzte sagen, an Kontaktschwäche leidet, dass man keinen Kontakt mehr hat mit Menschen, dass man so einsam ist, wissen Sie, dass die ganz geradezu überflutet wird von einer sexuellen Welle. Es hat, glaube ich, noch seltene Zeit gegeben, wo der Mensch so geglaubt hat, auf dem Wege Erlösung zu finden. Jeder Film, jeder moderne Roman, jedes Kino, jedes Gespräch in der Kaserne unter Arbeitern handelt von geschlechtlichen Dingen. Und wenn man dann so etwa so einen Kirmesplatz sieht, also Kirchweihplatz oder so, in der Großstadt ein Nachtlokal oder die jungen Leute so Sonntagnachmittag, dann könnte man denken, naja, also jetzt ist eben alle Dämme beseitigt und jetzt ist Klingklang und Gloria auf dem Gebiet und alles in herrlicher Freude. Könnte man meinen. Aber, liebe Freunde, auf dem Gebiet herrscht jetzt merkwürdigerweise, nachdem wir alle Dämme umgeschmissen haben, die allergrößte Not. Also davon kann ich als Jugendpfarrer in der Großstadt reden. Auf dem Gebiet des Geschlechtlichen herrscht eine grenzenlose Not. Eine Not. Ich vergesse nicht, wie ich in einem tollen Lokal in einem schnippischen Städtchen mal sprach. Da war bloß junges Volk mit ihren Mädels, das ging dazu wie in der Hölle. Die waren alle erschienen, um mich auf den Arm zu nehmen. Wenn ich darüber spreche, recht auf Liebe, war so richtig ein toller Witz zu erleben, nicht wahr? Wenn sie mit Zwischenrufen mich erledigen, dann lieber sind sie nicht so höflich und nett wie die Schwaben, die mir zuhören. Und dann, meine Frau, die war mit, die hatte sich hinten reingesetzt, die ging vorher raus, die sagte, ich kann nicht sehen, des Knaben Stern, wie mein armer Mann hier. Und dann fing ich meinen Vortrag so an, auf dem Gebiet des geschlechtlichen Verhältnisses von Mädchen und Jungen, Männer und Frauen, ist heute ein ganz großer Jammer, eine ganz große Not. Ich hatte den Satz gesagt, und plötzlich war es, als wenn die ganze Versammlung sich ändert. Ich sehe noch, wie der eine von den Jungen sein Mädchen vom Schoß schiebt und sagt, lass mal zuhören, so, ne? Da ging mir auf, welch eine Not da ist. Und diese Not besteht vor allem darin, dass niemand mehr richtig weiß, was ist denn eigentlich gut und was ist böse. Nicht wahr, wenn Sie einen modernen Roman lesen, dann ist eben gar nicht böse, dass ein 17-jähriges Mädchen schon das dritte Verhältnis hat, nicht? Wenn Sie einen modernen Roman lesen, ist es gar nicht böse, dass ein Mädchen mit einem anderen Mädchen Verhältnis hat, wie so eine lesbische Liebe. Ist Ehescheidung Sünde oder nicht? Kurt Jürgens, die gehen nicht im Kino, aber das ist offenbar ein Kinoschauspieler, nicht? Kurt Jürgens hat eine Biografie veröffentlicht, da schildert er, wie er mit seinen diversen Frauen nacheinander, lesen und spiegeln sich das drin, nicht? Wie die eine Ohrfeige hat, wegen, weil sie eifersüchtig war. Aber das ist der große Mann in Deutschland, nicht? Der eine Frau nach der anderen verkonsumiert. Und ist das Sünde? Ist das Sünde oder ist nicht Sünde? Verstehen Sie, hier liegt die Not. Ist vorheriger Geschlechtsverkehr Sünde oder nicht? Ist Homosexualität, dass ein Mann mit dem anderen Schande treibt, ist das Sünde oder nicht? Ist Ehebruch Sünde oder nicht? Ist Ehescheidung gut oder böse? Das weiß kein Mensch mehr. Und hier liegt die Not. Denn sehen Sie, es kann ein junger Mann oder ein Mädel oder ein Alter sagen, für mich gelten keine Gesetze mehr. Ich tue, was ich will. Er hat ein böses Gewissen bei der Geschichte. Davon weiß ich, als Großstadtpfarrer zu reden. Wie zynische Lebemänner auf einmal einer Nachtstunde aufbrechen, mein Leben ist verkorkst. Hier liegt die Not. Wir wissen nicht mehr, was gut ist und was böse ist. Und jetzt komme ich an die wichtigste Stelle und ich wäre dankbar, wenn jetzt hier nicht so ein arges Gekrabbel wäre, der Saal ist wie ich wollte. Helfen Sie sich mit Schirren aus, lieben Leute. Ist mir schrecklich, das Regen. Warum der liebe Gott mir das antut, weiß ich nicht. Aber es geht. Ich hoffe, Sie sind alle beschirmt, nicht? Äußerlich und im geistlichen Sinne. Ich bin aber jetzt an der wichtigsten Stelle und da bitte ich um Ihre gespannteste Aufmerksamkeit. Das ist die Botschaft, die ich sagen muss an dieser Stelle. Sehen Sie, hier ist die Not, dass wir alle mit bösem Gewissen sündigen auf dem Gebiet. Dass es mit Klinklang und Gloria und heißer Juchai losgeht. Und was kümmern uns die Vorurteile von Tante Auguste und Amalie? Wir tun, was wir wollen und haben ein hundsmiserables Gewissen, das eines Tages schreit. Was ist gut und was ist böse? Ich sehe noch vor mir so ein Pärchen stehen. Man sah ihm die Sünde im Gesicht geschrieben. Er sah aus, also richtig wie durch den Kakao gezogen, und bei ihr konnte man sagen, der einzige Schmuck bestand aus Ringen um die Augen. Und da stehen sie vor mir, die armen Typen, nicht? Und da sage ich, doch Kinder, was seid ihr für arme Typen? Ihr lebt ja im Schlamm der Sünde. Darauf sagt sie ganz patzig, da ist doch nichts bei. Da ist doch nichts dabei. Nein, bitte lachen Sie nicht, es ist sehr traurig. Da ist doch nichts dabei. Da habe ich Sie gefragt, Fräulein, wer hat denn eigentlich zu bestimmen, ob was dabei ist oder nicht? Wer hat denn eigentlich darüber zu sagen? Meine Freunde, ich frage euch, wer hat zu bestimmen, was Sünde ist und was nicht Sünde ist? Weder der Pfarrer noch die Kirche noch Tante Auguste noch, wer hat zu sagen, was gut und was böse ist. Es gibt doch nur einen, der darüber zu befinden hat. Und das ist der lebendige Gott. Bitte hören Sie mir jetzt 3 Minuten ganz gespannt zu. Wenn es keinen Gott gibt, können Sie tun, was Sie wollen. Aber dann sterben Sie drauf, dass es keinen Gott gibt. Und ich sage Ihnen, Gott lebt, das weiß ich, weil er sich in Jesus geoffenbart hat. Seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Unwissenheit oder Bosheit. Er, der Schöpfer, er, der Herr der Welt, der sich geoffenbart hat, nicht irgendein nebuloser Herrgott, verstehen Sie, so ein alter deutscher Herrgott, so ein Mittelding zwischen Wotan und Kriegervereinsvorsitzenden, den meine ich nicht, sondern ich meine lebendigen Gott, der die Welt geschaffen hat. Der ist doch der Einzige, der zu sagen hat, was gut ist und böse ist. Habe ich recht gesprochen? Bitte, ihr könnt Gott abschätzen. Ihr könnt Atheisten sein. Nichts gegen einzuwenden. Aber dann stärkt da drauf und geht in die Ewigkeit und Angesicht Gottes, als Leute, die ein Leben lang ihn abgesetzt haben. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann hört endlich auf zu tun, als wenn ein Kino, als wenn also der Filmbuchschreiber oder ein Romanschreiber zu sagen, was gut und böse ist. Dann fragt, was sagt Gott über das Gebiet des Geschlechtlichen. Er hat zu sagen, er hat zu bestimmen und er will uns zur Rechenschaft ziehen. Und ich sage noch einmal, wenn Sie tun wollen, was Sie wollen, dann setzen Sie bitte Gott aus Ihrem Leben ab und riskieren es, sein Gericht hineinzulaufen mit wissenden Augen. Wir haben also zu fragen, wenn wir überhaupt der fünften Vernunft haben, was will denn Gott auf dem Gebiet des Geschlechtlichen? Es wundert Sie vielleicht, dass Gott damit was zu tun hat. Aber ja, meinen Sie, Gott hätte uns nicht Anweisungen gegeben über diesen stärksten Trieb des Menschen? Legen Sie es jetzt richtig ein da draußen. Oh Leute, was mache ich? Ich kann es nicht retten. Ich mache weiter. Was? Ich muss einfach weitermachen, ich kann es nicht ändern. Was hat Gott bestimmt über dieses Gebiet des Geschlechtlichen? Bitte hören Sie mir aber zu jetzt da nicht. Erstens, Gott bejaht den Geschlechtstrieb. Gott hat ihn uns gegeben. Es ist also nicht so, meine Freunde, als wenn der Geschlechtstrieb an sich was Schlechtes wäre und man kann gar nicht darüber reden. Das ist dummes Zeug. Ich würde hier nicht so offen reden, wenn ich nicht wüsste, dass Gott mich als Mann geschaffen hat, als ein richtiger Mann, Sie als ein Mädchen, nicht? Und als Frau. Seien Sie bitte eine richtige Frau und nicht eine Halbmädchen, so 50% der Jungen, man weiß nicht, wo er dran ist. Bitte seid, was er seid, nicht? Eine richtige Frau ist was Herrliches und ein richtiger Mann ist auch was Herrliches. Gott hat mir den Geschlechtstrieb gegeben und darum ist das an sich nichts Schlechtes. Aber, bitte passen Sie jetzt wieder gut auf. Gott schützt diesen starken Trieb durch einen Zaun. Und dieser Zaun heißt Ehe. Und zwar Ehe auf Lebenszeit. Ein großer amerikanischer Psychologe, der selber gar nicht Christ ist, hat ein Buch über die Geschlechter geschrieben. Da sagt er, es ist vom Standpunkt des Psychologen wie des Arztes aus nie ein größeres Wort geschrieben worden als das Wort der Bibel. Gott schuf sie ein Mann und ein Weib. Da sagt er, wenn ich als Arzt rede, so etwas sagt er, dann sage ich, dies ist richtig. Aber die Bibel sagt das, Gott sagt das. Gott bejaht geschlechtlich, aber er macht einen Zaun darum, dieser Zaun heißt die Ehe. Jetzt muss ich einen Augenblick über die Ehe sprechen. Ach, was haben wir Kümmerlinge aus der Ehe gemacht. Wenn ich die Illustrierte angucke, da sind da immer so dumme, dämliche Witze. Nicht wie der Mann in der Tür wartet mit dem Teppichklopfer, wie die Frau, die in der Tür wartet, wenn der Mann zu spät vom Kegelverein kommt. Das heißt, wir können nur noch traurige Witze machen über die Ehe und beweisen damit, dass wir gar nicht mehr fähig sind, eine richtige Ehe zu führen. Die Ehe ist eine Ordnung Gottes, ein Geschenk Gottes. Hat immer einer gesagt, als der Adam aus dem Paradies vertrieben wurde, durfte er 2 Sachen mitnehmen. Die waren vor dem Sündenfall. Der Sonntag und die Ehe. Die waren schon vor dem Sündenfall. Also, Ehe und Sonntag könnten ein Stücklein Paradies sein. Und nun gucken Sie diese Ehe an, nicht? Manche Ehen sind wie so vertrocknete Palmen in der Wüste, wo Staub drauf liegt. Sie haben sich nichts mehr zu sagen, nicht? Und manche Ehen sind also nach dem Muster unserer Filmschauspieler, nicht? Warum denn Bein, wenn man auseinandergeht, am nächsten Ecke schon anderer steht? Erbärmliche Sache. Ich möchte Ihnen sagen, die Sie hier sitzen, haben Sie noch mal den Mut, die Eheleute, noch mal den Mut, mit Ihrer Ehe von vorne anzufangen, indem Sie ansehen als ein Geschenk Gottes. Ich bin seit 35 Jahren glücklich verheiratet. Ich rede also nicht theoretisch von der Geschichte. Ich kenne auch die Probleme der Ehe, nicht? Und es gibt Augenblicke, wo wir uns kloppen. Aber dann sagt meine Frau, ich möchte daran festhalten, dass Gott dich mir geschenkt hat. Und dann sage ich, ja, und du bist mein Geschenk Gottes. Und da kann man sich ja nicht kloppen, nicht? Verstehen Sie? Da ist ja aus. So sollten die Eheleute ansehen. Du bist mein Geschenk Gottes, um mich aus der Einsamkeit zu erlösen. Ich sagte eben, wir sind so allein und liebedürftig. Lieben Frauen, deine Aufgabe ist noch nicht erfüllt, wenn du deinem Mann gute Spätzle machst. Ist noch nicht erfüllt, wenn du die Strümpfe stopfst und einen guten Haushalt führst. Sondern Ehe ist Erlösung aus der Einsamkeit. Dass wir nicht mehr einsam sind. Eine Ehe, wo man nebeneinander einsam steht, ist grauenvoll. Die haben es nicht begriffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott. Ich will ihm eine Gehülfin schaffen, die um ihn sei. Das ist Erlösung aus der Einsamkeit. Sehen Sie, ich habe sehr viele Ehen wieder zusammenleimen müssen. Das ist geradezu eine meiner wichtigsten Aufgaben. Wenn doch diese ich will also ein Beispiel erzählen. Da sitzt eine junge Frau vor mir. Sie weiß nicht, dass der Mann vor 5 Minuten gekommen ist und im anderen Zimmer sitzt. Da sage ich, liebe junge Frau, jetzt haben Sie mir so viel Schlechtes von Ihrem Mann erzählt. Haben Sie ihn gar nicht mehr ein bisschen lieb? Na, natürlich habe ich ihn lieb, aber wenn der so... Dieser Moment, das haben Sie alles erzählt. Sie haben also noch ein bisschen lieb. Haben Sie ihm das mal gesagt? Das braucht man doch nicht zu sagen. Doch, sage ich. Hat es warum nicht jeden Tag gesagt? Doch, sage ich. Junge Frau, das muss man dem Mann jeden Tag sagen. Das möchte man jeden Tag hören. Meine Frau muss mir jeden Tag sagen, ob sie mich lieb hat. Da bin ich begeistert, wenn sie mir das sagt. Jetzt bin ich zu dem Mann rübergegangen und habe gesagt, er wusste, dass die Frau da ist. Lieber Mann, haben Sie Ihre Frau gar nicht mehr lieb? Da sagt er, natürlich habe ich sie lieb, aber wenn ich... Stopp, sage, das haben Sie mir alle schon erzählt. Aber Sie haben sie noch ein bisschen lieb. Sagt, ich habe sie eine Menge lieb, aber wenn die... Sagen Sie, lieber junger Mann, haben Sie Ihrer Frau das mal gesagt, dass Sie lieb haben? Das braucht man doch nicht immer sagen, das habe ich das... Ja, wir verlobt waren, habe ich das gesagt. Ich sage, das will eine Frau jeden Tag hören. Habe ich recht, ihr Frauen? Das will eine Frau jeden Tag hören, du bist die beste Frau der Welt, ich bin froh, dass ich geheiratet habe. Sie sagen, das sind Kleinigkeiten. Lieben Freunde, Ehe ist Erlösung aus der Einsamkeit. Dazu hat sie uns Gott gegeben. Nicht gut, dass der Mensch allein sei. Da muss man sich auch helfen gegenseitig, indem man zunächst einfach sich sagt, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Bitte fangen Sie mal neu an. Und ich weiß, die Schwaben sagen, da wäre ich ja verrückt. Wenn es meiner Frau jeden Tag sagen wollte, dann lasst es bleiben und wursteln Sie weiter mit Ihrer kümmerlichen Ehe. Ich mache Ihnen ja nur einen Vorschlag. Und ich verstehe was davon, glauben Sie nicht. Aber nun sind so viele junge Leute hier, die sagen, oh Pastor Busch, wir sind aber noch gar nicht verheiratet, noch nicht einmal verlobt. Was ist denn der Wille Gottes? Ich frage nach dem Willen Gottes auf dem Gebiet des Geschlechtlichen. Was ist denn der Wille Gottes für uns junge Leute? Und darauf sage ich Ihnen, als den Willen Gottes, nicht meinen, der lebendige Gott will eine reine, keusche Jugend. Ich weiß, das klingt schrecklich und modern. Das klingt schrecklich und modern. jetzt, das jetzt so gießt, da kommen noch einige reingeschnitten, ja. Also wir können hier vorne ein paar Leute hinsetzen. Aber ja, setzt ihr immer vorne hin, macht ihr noch. Wir singen doch eben ein Vers zwischendurch, ja. Singen wir uns Vers zwischendurch. Aus dem Liede 11, nein. Sing mal ohne Posaun, Gott ist die Liebe, Nummer 9, ohne Posaun.
Nummer 9.
Und ich die Liebe, lass mich erlösen, Gott ist die Liebe, er liegt auf mich. Und sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe,
er liegt auf mich. Ich lag in Wanden, der
weiter geht's nicht. Jetzt sind noch junge Männer draußen, die sind nicht mehr zu Gast. Darf ich weitermachen, liebe Freunde? Wir sind hier, um meinen Vortrag, meine Botschaft zu hören und nicht um Platz zu haben. Ihr müsst quasi jetzt zuhören, trotz all der Schwierigkeiten. Was ist Gottes Wille auf dem Gebiet des Geschlechtlichen außerhalb der Ehe? Da ist Gottes Wille Reinheit. Sehen Sie, ich habe in der Bibel immer wieder so Linien gefunden, die sind etwa so. Junger Mann, du hast noch gar keine Braut. Und da ist der Gedanke, der Gott hat dein Leben in der Hand. Er hat dir eine Ehepartnerin bestimmt. Er hat dir eine Ehepartnerin bestimmt. Der sollst du jetzt die Treue halten, auch wenn du sie noch gar nicht kennst. Ein großer Theologe, Hans Dörtner in München, hat einmal gesagt, unser Leben, ihr jungen Leute, hört mir gut zu, unser Leben gleicht einem Flitzebogen. Wissen Sie, haben wir als Kinder so einen Flitzebogen gemacht. Der hat eine starke Spannung. Und nur wenn die starke Spannung ist, kann ein Pfeil abgeschossen werden. Wenn ich jetzt Mitleid habe mit dem Flitzebogen und sage, ach du armer Bogen, hast du eine starke Spannung, ich löse die Sehnen ein bisschen auf. Was geschieht dann? Dann ist er wertlos. Und dann fuhr er fort, Hans Börtler. Auch ein Menschenleben braucht eine Spannung, um im Beruf und im Reich Gottes etwas zu leisten. Und diese Spannung hat Gott unser Leben gelegt durch die Sexualität. Und ein junges Mädchen, ein junger Mann, der hier einfach nachgeht, ist wie ein Bogen, der entspannt ist. Es ist keine Kraft mehr drin. Einer der führenden Leute vom Kohlenbergbau sagte mir neulich, Pastor Busch, wie kommt es, dass wir heute so wenig Leute haben, die Überdurchschnittliches leisten, wie die alten Kohlenfürsten, die Steiger waren und Generallektoren waren. Warum gibt es so Leute nicht mehr? Kann ich Ihnen ganz offen sagen. Wir haben bloß noch Durchschnittsleute, weil sexuell alle erledigt sind. Weil das Mädel mit 17 Jahren bereits einen dritten Freund hat, weil der junge Mann mit ihr heiratet, bereits sexuell versaut ist. Was soll denn da? Nicht, habe ich das Bild mit dem Bogen gesagt, keine Spannung mehr drin. Ist denn deutlich? Das ist nicht ein Vogel von mir, sondern der Wille Gottes. Eine reine Jugend. Und nun sage ich Ihnen, es ist also Sünde. Ich will ganz offen reden. Es ist Sünde, vorehelicher Geschlechtsverkehr. Es ist vor Gott, das ist nicht meine Theorie, das steht in der Bibel. Es ist Sünde, Ehebruch. Es ist Sünde, Ehescheidung. Es ist Sünde, der lesbische Verkehr von Mädchen zu Mädchen. Es ist Sünde, die Homosexualität. Gott will eine reine Jugend. und eine starke, herrliche Ehe mit der ganz großen Liebe. Und meine Freunde, das leuchtet ihm allen ja auch ein, dass das richtig ist. Es gibt ja keinen hier, der nicht sagt, das wäre richtig. Mensch, das wäre Sache. Ich sprach einen bedeutenden Arzt, der sagte mir, Pastor Busch, sagen Sie bitte bei solchen Vorträgen, dass das, was Sie als Willen Gottes jetzt verkündigt haben, durchaus dem widerspricht, was ich als Arzt weiß. Ich weiß als Arzt, dass ein Mädchen eigentlich nur einmal lieben kann. Ihr Herz geht einmal auf. Sie hat einmal die große Liebe. Und wenn sie nur mit der Liebe gespielt hat, hat so 4, 5 Freunde gehabt und heiraten 6. Dann ist sie, ich rede wirklich, wie der Arzt mir sagte, im Grunde für die Ehe versaut. So sagt er, denn sie meint ja immer den Ersten, den sie geliebt hat. Und darum bitte ich euch Mädels, nehmt das mal ein bisschen ernster. Haltet euer Herz fest. Und euch jungen Männern sage ich, spielt nicht mit Mädchen. Gott wird uns richten. Ich habe einmal in Lübeck in einer riesigen Jugendversammlung das gesagt, etwas weiter ausgeführt. Und da stand eine Ärztin auf, eine Frau Dr. Scheunemann, und sagte, ich möchte gern die Mädels, die wollen noch nebenan in dem Saal sprechen. Da war noch nebenan so ein Saal. Und dann hat sie mir am nächsten Morgen erzählt, die Frau Dr. Scheunemann, das war die schwerste Stunde meines Lebens. Als ich denn ins Saal kam, da saßen etwa 600 bis 800 junge Mädchen. Und man merkte ihnen an, dass sie völlig erschüttert waren. Und dann stand eine auf, gleichsam als Sprecherin, und sagte, Frau Doktor, ist das wahr, was der Pastor da gesagt hat? Dass wir nach mehreren Liebeserlebnissen eigentlich für die Ehe versaut sind. Das hatte der Arzt gesagt, so, verzeihen Sie den Ausdruck, aber in Württemberg darf man ihn ja brauchen, glaube ich, nicht? Ist das wahr? Und da sagt die Ärztin, ja, das ist wahr, das sage ich Ihnen auch, aber sagen Sie mal, haben Sie denn alle, sie sah da so viele nette junge Gesichter, haben Sie denn alle schon Ihr erstes Liebeserlebnis hinter sich? Schon Ihren ersten Geschlechtsverkehr hinter sich? Und dann fing eine laut an zu schluchzen. Und da sagt sie, in dem Augenblick habe ich einen Blick getan in den Abgrund und die Not unserer Jugend. Wie man diese Mädels einfach da reinlaufen lässt. Und sie ahnen nicht, was an ihnen zerstört ist schon. Und dann sagte die Ärztin, ihr lieben Mädchen, glaubt mir, dass der lebendige Gott euren Jammer sieht und eure Schuld sieht. Und darum hat er die Wand zertrümmert, die ihn von uns trennt, und hat seinen Sohn geschickt zu unserer Erlösung. Dann hat sie ihnen erzählt von Jesus, dem Sohn Gottes. Sie hat erzählt, wie der am Kreuz hing und für unsere schmutzigen Sünden bezahlt. Sie hat das wundervolle Wort gesagt der Bibel, dass das Blut Jesu Christi rein macht von aller Sünde. Und da hat sie gesagt, wenn ihr an Jesus glaubt, könnt ihr noch einmal neu anfangen. Da hat sie erzählt, wie Jesus von Toten auferstanden ist, und hat gesagt, mit diesem Jesus kann man noch mal ganz von vorn anfangen. Er kann eine zersprungene Glocke heilen. Er kann ein ruiniertes Leben heilen. Und da ist ein großer Mädchenkreis entstanden, der heute noch in Lübeck da. Und dann, wie die Ärztin mir das erzählte, diesen erschütternden Bericht, sie sagte, ich habe bis morgens 4 Uhr mit Mädchen in der Seelsorge gesprochen, die mir ihre erschütternden Geschichten erzählten. Und da sagte sie zu mir, ich sehe sie noch vor mir sitzen, Pastor Busch, sprechen Sie über das Thema nie mehr, ohne ganz nachdrücklich von Jesus, dem Heiland, zu reden. Sonst verzweifeln die Menschen heute. Sie warten ja durch den Sumpf. Und da habe ich gesagt, Frau Doktor, Sie können sich darauf lassen, was ich tun werde. Und darum rede ich jetzt von Jesus. Lieben, lieben junge Leute, es hat mir neulich ein Mann gesagt, sind Sie Jugendpfarrer? Sei ja. Ist komisch, ich bin nur alt, aber ich bin's, kann man nicht ändern. Und da sagt er, nee, das meine ich nicht, aber ist doch komisch. Ich sag, wie ist das komisch? Und er sagt, ach, wissen Sie, das Christentum ist doch überholt jetzt. Das ist noch gut für alte Leute im Altersheim, aber so die moderne Jugend in der industriellen Massengesellschaft, ne? Da habe ich ihm ins Gesicht gelacht und habe gesagt, wenn Gott einen Heiland schickt, ist das nett, wenn die Oma ihn hat. Aber wer braucht denn einen Erlöser? Junge Menschen, die im Sturm sind, in der Anfechtung, die fallen, deren Schilflein im heulenden Sturm der Anfechtung steht, in der Versuchung, die brauchen einen Heiland. Und ich sage euch, für euch ist Jesus gestorben. Jesus gestorben und auferstanden. Und es muss endlich diese Narrheit in Deutschland aufhören, als wenn das Christentum für unsere Großmutter ist, als wenn die junge Generation es annehmen müsste. Aber die kapieren das. Neulich sagt ein 50-jähriger Mann zu mir, ach ja, wissen Sie, Christentum, sage ich, Sie sind 50. Ihre Generation habe ich abgeschrieben. Ihr habt an Hitler geglaubt, ihr seid verhärtet, ihr glaubt noch jeden Quatsch, nur der Wahrheit nicht mehr. Aber junge Generation, von der weiß ich, dass sie horcht auf diese Botschaft. Es ist ein Befreier und Helfer und Erlöser da. Vergesse nicht die Versammlung, die ich vor kurzem in Kiel in der Ostseehalle hatte. 8000 Menschen. 80% junge Menschen. Ja, sagt man alle, gib uns junge Leute hin. Sag ich, ja, hier hin. Ich möchte es den Alten sagen, die sich noch nicht bekehrt haben. Ihre Generation, also meine Generation, wir sind die gefährdetste, erstorbenste und toteste Generation. Da muss Gott noch ein Wunder tun, wenn die nochmal zum Glauben kommt. Sie brauchen Jesus und ich weiß nicht, wie ein Mensch mit seiner Sexualität fertig werden will ohne Jesus. Und ich stehe nicht an zu sagen, ich habe mich als junger Offizier bekehrt und weiß, wie es ist ohne Jesus und wenn man hier überhaupt nicht fertig wird. Und welch eine Wendung das bringt, wenn ich diesen Heiland finde. Sehen Sie, als ich mich bekehrte, war wie ein Wunder, mir hat kein Pfarrer dabei geholfen. Da ritt ich als junger Offizier mal durch einen wundervollen Wald. Ich kannte Jesus noch nicht. Ich wusste nur, mein Leben ist eine große Schande. Und Gott lebt und ich werde in die Hölle kommen. Und da ritt ich durch den Wald, war ein wunderbarer Frühlingstag und ein wunderschöner Wald und ich hatte ein wunderschönes Pferd unter mir. Und hätte ganz glücklich sein können, war todunglücklich. Und dann überlegte ich mir, wenn ich nochmal in Ordnung kommen soll, da müssen zwei Dinge passieren. Meine Vergangenheit müsste ausradiert werden. Und ich müsste ein neues Herz, eine neue Gesinnung kriegen. Aber wie soll das zugehen? Und kurze Zeit nachher bekomme ich ein Testament in die Hand und dann blättere ich und da steht, Jesus Christus ist gekommen, die Welt, die Sünder zu retten. Das schlug einem eine Bombe. Junge sei, Sünder, das bin ich, dreckig. Errettet werden will ich. Das ist doch wahrscheinlich Vergangenheit ausradiert und neue Gesinnung. Wenn Jesus das tut, Mensch, müsste ich Jesus kennenlernen. In meinem Casino kannte keiner Herrn Jesus, nicht? Die kannten alle nicht. Aber ich habe ihn kennengelernt aus dem Neuen Testament. Er ist mir begegnet. Und ich habe bei ihm beides gefunden. Jesus löscht Vergangenheit aus. Er vergibt Schuld. Oh, was sitzen hier graue Häupter in deren Leben, sind böse Dinge in der Vergangenheit. Und man hat sie bloß in Vergessenheit gebracht. Wollt ihr sie nicht heute Abend Jesus nennen und sie euch vergeben lassen? Ist besser. Junge Leute, die im Dreck steckt, geht zum Heiland und sagt ihm, Herr, er ist da, er wartet euch, auf euch, er ist neben euch. Sagt ihm, Herr, ich bin im Sumpf. Ich habe mich versündigt an Mädels. Herr, ich bekenne es dir. Und dann schaut auf seinem Kreuz und lernt das. Es quillt für mich sein teures Blut, das glaube und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Jesus vergibt Sünde, ich möchte es in die Welt schreien. Wir sind alle so beladen. Wir sind eine Generation, die ist schuldbeladen wie nicht seit der Renaissance. Jesus, der am Kreuze hängt, vergibt Sünde. Und Jesus gibt neue Kraft. Bring dir Leben in Ordnung. Oh, ich wünschte euch, junges Volk, ihr würdet es riskieren mit Jesus. Das ist die atemberaubendste Sache, die je in der Welt geschehen ist. dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. Vorher ist ja kein Leben. So, meine Freunde, nun bin ich eigentlich fertig. Und ich bin eben nicht fertig. Können Sie mir noch ein bisschen zuhören? Unser Recht auf Liebe. Ich muss noch einen kleinen Abschnitt dranhängen. Ich sagte, wir sind so liebebedürftig. Und man kriegt keine Liebe, nicht? Und man kriegt immer nur Enttäuschung in der Sexualität. Und jetzt möchte ich da noch was anderes sagen. Also, Strich und das bisherige, ja? Sehen Sie, die Bibel ist ja das Neue Testament griechisch geschrieben. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für Liebe, wo wir nur eins haben. Das eine heißt Eros, das ist also Erotik, wovon wir jetzt sprachen. Und das andere heißt Agape. Und das ist die Liebe, die Gott hat und in Jesus uns schenkt. Und jetzt fangen wir mal an. Da sagt die Bibel, du bist ein großer Narr, dass du immer wartest, ob dir jemand Liebe schenkt. Da bleibst du immer leer. Dein Recht auf Liebe heißt, dass du mal lieben darfst. Ich meine jetzt nicht Eros, verstehen Sie? Ich rede jetzt nicht mehr vom Sexuellen, sondern von der Agape. Du darfst lieben, wie Gott diese verfluchte Welt ein Wunder liebt. Du darfst schrankenlos lieb haben. Ja, sagst du, möchte ich, aber ich habe eine Nachbarin, mit der habe ich Krach. Das ist eine Ziege, was du musst, die kennen sie nicht. Da sage ich, denke dir, du darfst diese Ziege sogar lieb haben. So steht es in der Bibel. Liebet eure Feinde. Du darfst, meine Freunde, das ist das größte Geschenk, das es gibt. Ich bin in meinem Leben oft in Situationen gekommen, wo ich dachte, jetzt muss ich um ein Recht kämpfen. Und auf einmal fiel mir ein, ich brauch's gar nicht. Ich darf den anderen lieben. Ich darf die Feindschaft niederlieben. Und was habe ich Nervenkraft gespart? Und Advokatenkosten? Und alles Mögliche? Glauben Sie? Was haben wir alles gespart? Wir dürfen schranklos lieben. Unser Feind ist eine wundervolle Sache. Eine wundervolle Sache. Liebt eure Feinde, das größte Geschenk. Nein, Sie sind nicht verpflichtet, ihr Recht zu verkämpfen. Sie sind nicht verpflichtet. Seitdem der Sohn Gottes für uns starb, dürfen sie seinen Weg gehen, hat alle geliebt. Was wird die Welt schön, wenn wir endlich das begriffen? Nicht, man sagt, ja, das ist aber ein Rezept, damit kann man die Welt nicht regieren. Dann sage ich, ja, na, die Politiker haben seit 6000 Jahren die Welt ja nur regiert, aber es ist eigentlich bis heute nichts geworden, oder doch? Habt ihr den Eindruck, dass die Welt gerade wundervoll dasteht? Und alles andere, Pater Busch, das ist doch weltfremde Theorie. Ich würde zumindest sagen, also nachdem die Politiker 6000 Jahre gemordet haben, sollten wir mal anfangen, mit Jesu-Theorie anzufangen und lieb zu haben. Ich lasse mich nicht mehr in Hass hineintreiben. Da sollen die Zeitungen schreiben, was sie wollen. Da wird angeheizt. Hass. Ohne mich. Ich liebe. Und wenn mir einer sagt, weltfremd, sage ich ja, also dann müssen wir erst mal einen Politiker zeigen, wo er die Welt erlöst hat. Da ist nirgendwo von Erlösung die Rede. Aber das ist jetzt schon beinahe politisch, was ich jetzt rede, nicht? Wenn einer manchmal eine Partei zu tun gewesen, dann hat er es missverstanden. Das ging alle Parteien an. Ich verspreche mir davon keine Erlösung der Welt mehr. Von keiner Ideologie. Aber ich verspreche mir davon, dass, wenn ein Mensch an seiner Stelle anfängt, nicht mehr zu hassen, sondern zu lieben. Da ist die Welt ein Stückchen neu geworden. Und das kannst du gar nicht von dir aus. Es gibt Leute, die fallen einem auf den Wecker, auf die Nerven. Nicht, das gibt's. Und da kann man nicht lieben. Und da braucht man den Heiland. Verstehen Sie? Und da braucht man den Heiland. Ich habe Menschen nicht leiden können. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, gib mir Liebe. Und dann konnte ich sie lieb haben. Ach, es gibt so eine, und das muss ich jetzt noch ein Wort sagen an die jungen Mädchen, die nicht verheiratet sind. Sehen Sie, das Schreckliche des Krieges ist ja, dass 6 Millionen junge Männer gefallen sind und 6 Millionen Mädchen auf das größte Glück des Lebens, ihres Lebens verzichten müssen, einen Mann glücklich zu machen. Die unverheirateten, älter werdenden Mädchen, das ist eine große Not. Und ich möchte es aussprechen, dass wir sie mit euch empfinden. Eine große Not. Aber ich möchte euch, ich rede zu euch jetzt mal, bitten. Brecht jetzt nicht in fremde Ehen ein. Oh Gott, was versündigt ihr euch und macht Ehen unglücklich. Sondern nehmt mal das Recht zu Agape. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, schon tausendmal erzählt. Ich erzähle sie tausend einmal. Von der Tabea. Ein älteres Fräuleinchen, keine Angehörigen, unverheiratet, stirbt. In Joppe, im heutigen Jaffa. Und da rufen, sie war Christin. Die waren damals noch selten, die Christen sind heute auch noch selten. Und da ruft man den Petrus, und da kommt der Petrus hin und denkt, er trifft da so einen einsamen Sarg. Und da ist die ganze Stube der Tabea voll mit Leuten. Vollgedrängt. Da sind kleine Kinder und sagen, wir sind Schlüsselkinder, Mama und Papa arbeiten, keiner kümmert sich um uns. Die Tabea, die hat in ihrer Freizeit sich um uns gekümmert. Und jetzt ist sie tot. Und da kommt eine alte Witwe und sagt, diesen Pullover hat man die Tabea gestrickt. Und da ist ein blinder Mann und sagt, keiner kümmert sich, ich bin so einsam. Und sonntags von 2 bis 3 kam Tabea und hat mir vorgelesen. Das waren die Sonnenstunden meines Lebens. Und so weiter. Und da stellt sich raus, dass Tabea, dieses alte Jüngferchen, ein viel reicheres Leben hatte, als manche verheiratete, säuerlich gewordene Ehefrau. Das gibt's. Das ist zum Beispiel gar nicht zu planen. Nicht? Ein viel reicheres Leben, weil sie von ihrem Recht zum Leben schrankenlos Gebrauch gemacht hat. Ach, hört doch auf mit euren ewigen mein Recht behaupten und sich einkapseln und sich immer noch einsamer machen. Durchbrich du mal mit Hilfe des Herrn Jesus, der das angefangen hat. Nicht? Er hat am Kreuz angefangen. Durchbrich du die Zäune zu den anderen. Nicht? Das fängt ja schon an mit den Plätzen hier zuerst. Ich habe meinen Platz. Nicht? Möglichst breit. Versteht? Brich du die Zäune zu den anderen, fang an zu lieben. Ja, ich habe jetzt. Wer es nicht kapiert, kapiert es nicht, aber ich denke, ihr habt es begriffen. Und es trifft uns alle, weil wir garstige Leute sind, ein böses Herz haben. Und Jesus muss uns durch sein Blut viel Lieblosigkeit vergeben. Viel. Und jetzt bin ich eigentlich ganz fertig und doch noch nicht. Darf ich noch ein Schwänzchen anhängen? Meine Freunde, schlag mich nicht tot. Heute Abend soll es kurz sein und ich mache länger als sonst. Das ist furchtbar. Recht auf Liebe. Ich muss euch zum Schluss reden von einer Liebe, auf die wir kein Recht haben und ohne die man doch nicht leben kann. Und das ist die Liebe Gottes in Jesus. Oh, was ist euer Christentum eine trockene Sache? Habt ihr euch schon mal nachts aufgewacht und gefreut über Gottes Liebe? Nee, ihr habt euch nur geärgert, wenn der Kirchensteuerzettel kam, ja? Das ist ein Christentum, das ist Gott erbarmen. Ich ging mal an einem Samstag, da war ich ganz, ganz junger Pfarrer vor beinahe 40 Jahren, ging an einem Samstagabend in meine Gemeinde, in meinen Bezirk. Da war lauter Feindschaft gegen Pfarrer, Kirche, Christentum. Und mir war das Herz schwer. Und da stehen da 2 Bergleute. Man sieht das an so bläulichen Narben, die sie im Gesicht haben. Und wie ich vorbeigehe, da dreht sich der eine, ein Mann so um 40, dreht er sich so um und sagt, Pfaffe! Aber das war wie ein Peitschenschlag. Pfaffe! Da konnte ich nicht weitergehen. Ich drehte um, ging zu ihm hin und sagte, ich soll Ihnen einen schönen Gruß bestellen. Was sagt der Pfaffe? Ein Gruß mir, wir haben keine gemeinsamen Bekannten. Doch, sag ich, ich soll Ihnen Gruß bestellen vom lebendigen Gott. Er wartet schon so lange auf Sie. Aber dann ging's los, als wenn eine Strandhaubitze explodiert wäre. Also, das kann ich nicht wiederholen. Gott, wenn es einen Gott gäbe, dann könnte nicht wahr? Und die Pfarrer, die kriegen im Monat, weiß nicht, 7.000 Mark oder 20 oder 5.000. Und die Kirche, und dann hätte man einen Pfarrer gegeben, der hat ihn schlecht behandelt und im Konfirmandenunterricht hat er bloß Prügel bekommen. Und kurz und gut, was er an Groll hatte und was an Schlagworten gab, das kam jetzt raus, sicher 20 Minuten lang. Ich stand wie unter einem Sturzbach und war so erschüttert, weil ich dachte, es ist ja 90% wahr. Es ist ja 90% wahr. Du bist immer der Kirche begegnet, der Institution. Wie er fertig war, und fast läuft man aus, wenn es noch so groß ist. Er war fertig. Da habe ich, ich weiß nicht warum, das gab mir Gott ein, gesagt, sagen Sie, werden Sie mit allem fertig in Ihrem Leben, haben Sie keine Schwierigkeiten, mit sich fertig zu werden, mit sich selber? Da ruft er mich an und ganz verändert auf einmal und sagt, ach, Pfarrer Busch, hat jeder sein Paket heimlich zu tragen. Oh, sei, in dem Augenblick, wo Sie das aussprechen, das heimliche Lastpaket, auf dem Gewissen, auf dem Herzen, in dem Augenblick, wo Sie es aussprechen, steht einer vor Ihnen, der gesagt hat, kommet her zu mir alle, die das Paket tragt, die ihr mühselig und beladen seid. Ich kann und will euch erquicken. Jesus steht jetzt hier. Und es war, manchmal gibt es so merkwürdige Dinge, im Augenblick fangen die Samstagabendglocken an zu läuten. Wie bestellt. Einmal läutet sie die Stadt hin. Ich will euch erquicken. Der Mann sah mich mit ganz großen Augen an. Es ging ihm auf einmal auf. Was für eine unerhört große Botschaft da ist. Gott hat dich lieb. Du hast ihn nur gehasst. Nur die Gebote übertreten. Und da steht ein Heiland und sagt, komm, ich bringe alles in Ordnung. Eine Liebe, auf die wir kein Recht haben. Aber das sage ich Ihnen, Sie tun es auf eigene Verantwortung, wenn Sie diese Liebe Gottes, die in Jesus zu Ihnen kommt, wenn Sie die verachten. Mir graus, dass die Mastermenschen Gott in die Hand spuckt, wenn er sie ihnen entgegenstreckt. Das tun Sie auf eigene Verantwortung. Ich bezeuge es Ihnen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen und dass in ihm die ganze Liebe Gottes da ist, die wir gar nicht verdient haben und dass ihr Leben sehr neu und sehr reich wird, wenn Sie sagen können, ich habe einen Heiland gefunden und er hat mich gefunden. Wir werden jetzt beten, da stehen wir auf und nach dem Gebet singen wir stehend alle noch den Lobgesang, Lied 15, Vers 3. Wir stehen jetzt auf. Wir singen das Schlusslied dann stehend, ein Lobgesang in die Nacht und Regen. Herr Jesus, du Lamm, das erwürgt ist, dir geben in der unsichtbaren Welt, in der anderen Dimension, die himmlischen Heere, die Ehre und die Anbetung. Ich auch auf den tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilger bin, Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Und nun gib, dass unser Herz dich aufnimmt. Und wir stellen uns alle unter deinen durchgrabenen, segnenden Hände. Amen.